Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Heute ein König.
Morgen ein Flop.
Die Königstransfers.
Im HSV-Kalender.
Wir öffnen die zweite Tür des HSV-Kalenders. Und wir haben sogar eine Überleitung gefunden, Tanja.
Ja, du hast sie gefunden. Das erklär jetzt mal, was Markus Berg mit Horst Rubesch zu tun hat.
Wir schreiben das Jahr 2009 und es ist eine Junioren-EM, die in Schweden stattfindet. Deutschland wird unter dem Trainer Horst Rubesch Europameister und Torschützenkönig wird?
Markus Berg.
Markus Berg, Königstransfer der Saison 2009-2010. Tanja.
Ja, ein absoluter König.
Ja. Wenn man sieht, 10 Millionen hat uns der Spaß gekostet.
Mhm.
Und man hat immer gedacht, ja, der Bengel ist ja jung, 22 war auch schon. Und immer wenn er reinkam, dachte man, vielleicht passiert jetzt was, aber er hat ja nicht mal gespielt. Er kam an den großkopferten Angriffsspielern des HSV unter Labbadia nicht vorbei.
Er kam auch an Labbadia nicht vorbei, davon ist abgesehen.
Oder so, könnte man das auch ausdrücken. Aber damals im Sturm gesetzt war Mladen Petric, egal was er machen wollte oder auch nicht. Markus Berg kam dann höchstens mal, wenn man hinten anstand und vielleicht irgendwo nochmal was aufholen sollte. Ne? Und wenn er es dann nicht geschafft hat, dann war er auch schon wieder schlecht.
Ja.
Also, um mal zu sagen, so richtig eine Chance bei uns hat er eigentlich gar nicht gehabt.
Nee, aber ich erinnere mich noch an diese eine Szene, da kam er dann tatsächlich mal rein und setzte zum Fallrückzieher an. War wunderschön und er knallt so auf die Schulter, dass er dann irgendwie 3 oder 4 Monate mit Schlüsselbeinbruch ausgefallen ist.
Ja, das stimmt, da war mal was.
Das war eigentlich so Core Markus Berg beim HSV.
Ja. Markus Berg ist auch jemand, den man so später so bei Nationalmannschaft in Schweden gespielt hat, immer wieder gesehen hat und man gedacht hat, Mensch, dann guckte man wieder, wenn man ihn da gesehen hat, dass er gespielt hat, irgendwo guckt man mal wieder nach, wo ist er jetzt eigentlich? Dann war er in Griechenland, in Piräus und so weiter und so fort. Da hat man immer gedacht, so Mensch, irgendwie ist da doch aus ihm was geworden. Und wenn man ein bisschen Zutrauen gehabt hätte, eventuell, wäre es ja auch bei uns was geworden.
Weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, ob du jetzt in der griechischen Liga irgendwie 10 oder 12 Tore hinkriegst oder in der Fußball-Bundesliga, das ist schon ein Unterschied.
Meinst du? Glaube ich nicht.
Als er dann später irgendwo in einer Wüste unterwegs war, da hieß es dann auch, boah, der trifft ohne Ende und ja, komm, Leute. Ja. Aber das Spannende ist halt wirklich, dass er erstens immer noch spielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und zweitens, dass er auch regelmäßig dann halt mit Zlatan Ibrahimovic zusammengespielt hat und da das dynamisch-schwedische Sturmduo gegeben hat.
Also auf jeden Fall soll er jetzt in Göteborg spielen noch. Und ja, wenn man so sieht, wo er noch überall war, also so richtig heimisch ist er anscheinend irgendwo geworden, ne? Muss man ganz klar sagen. Bei Panathinaikos war am längsten, glaube ich, da 4 Jahre oder so. Und naja. Aber wie gesagt, 10 Millionen damals. Es war natürlich auch so, gerade im Winter, dann wurde mal eben Ruud van Nistelrooy verpflichtet.
Ja.
Viele vielleicht auch ein Königstransfer.
Aber der kam ablösefrei.
Kam ablösefrei, deswegen fällt er bei uns nicht in diese Kategorie, weil für uns sind die Königstransfers die teuersten, nicht unbedingt die besten. Aber da hatte ein Berg natürlich ein Kaliber vor die Nase gesetzt bekommen, an dem eigentlich schwer vorbeikam. Man hatte vielleicht damals auch gehofft, vielleicht lernt er noch was von Rüd oder sonst was, aber irgendwo werden Fußballer ja auch beim Spielen besser. Und naja, und nicht nur beim Trainieren, ne?
Aber auch sonst, was so in der Saison alles neu kam, war ja auch durchaus spannend. Da war noch Seroberto, der für 4 Millionen kam.
Vielleicht der Königstransfer der Saison im Nachhinein gesehen, der ja den HSV über diese, wie lange war er bei uns? 3, 4 Jahre, würde ich so sagen. doch ganz schön geprägt hat, ne? Und auch, man dachte auch 34 Jahre und was will man mit dem alten Sack noch und so weiter. Aber der hat es wirklich gebracht nochmal beim HSV, muss man wirklich so sagen. Willst du nicht?
Ja, also erstens, er war nur, ich glaube, 2 Jahre da. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich finde Seroberto überbewertet.
Also ich fand, dass er in der Zeit beim HSV wirklich einiges gebracht hat. So 19 gekommen, 11, 12 gegangen, also das sind dann doch 2 Jahre. Ja. Dass er einiges gebracht hat und auch Stabilität gebracht hatte damals. Und ich fand ihn gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, ich fand's halt zu teuer. Also, das war genau einer dieser Transfers, die uns im Nachhinein dann irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen haben, weil wir nicht nachhaltig eine Mannschaft aufgebaut haben.
Naja, dann musst du aber das ganze Jahr dazu nehmen, ne? Wenn ich da reinspringen darf.
Ich fand auch Ruud van Nistelrooy keinen guten Transfer.
Nein. Den Transfer, der war vielleicht noch gut. Das große Problem, was man hatte, dass man ihn gehalten hat, obwohl Real Madrid ihn zurück wollte.
Ja.
Das damals, das war meiner Meinung nach einer dieser Fehlentscheidungen. Erstens hätte man bei Madrid dafür irgendwas aushandeln können, dass man einen entwicklungsfähigen jungen Spieler dafür kriegt. Zweitens hatte man einen relativ lustlosen Van Nistelrooy danach. Und hat dann auch ja irgendwo das Problem gehabt, dass man diesen großen Spieler eigentlich nicht mehr vernünftig einsetzen konnte.
Ja, und das ist halt genau das. Wir hatten dann plötzlich 2 zentrale Spieler, nämlich mit Seroberto und Ruud van Nistelrooy, die weit, weit, weit über ihren Zenit hinaus waren und aber Plätze belegt haben, wo niemand nachkommen konnte, weil niemand da auch irgendwie annähernd an dieses Renommee rankommen konnte. Und Bruno Labbadia ist nun mal ein Trainer, der nach Renommee aufstellt. Das wissen wir alle.
Ja.
Und entsprechend glaube ich, dass unser Königstransfer Markus Berg durchaus besser hätte werden können, wenn nicht Ruud van Nistelrooy gekommen wäre.
Das war das, was ich eingangs gesagt habe, was du schon fast verneint hast.
Ja.
So schnell kann es gehen. Nur wenn ich irgendwas sage, damit du gegen anreden kannst. Das ist
ganz
spannend. Also, falls sich jemand fragt, nein, wir sind nicht verheiratet.
Zum Glück.
Zum Glück, ja. Haben wir auch nicht vor in nächster Zeit.
Nee.
Markus Berg, El Giro Elia für 9 Millionen. David Rosenthal für 6 Millionen. Da würde ich zum Beispiel ganz deutlich sagen, David Rosenthal, das ist für 6 Millionen, den geholt zu haben, war so ein Ding, wo man sich alles mit verbaut hat. Dann ist noch ein junger Robert Tesche in dem Jahr gekommen für 1 Million. Seroberto hatten wir schon. Und El General, Thomas Rincon.
Eben.
450.000.
Zum Beispiel Thomas Rincon ist dann einer dieser Spieler, dessen Entwicklung durch den Platzhirsch Seroberto gehemmt wurde.
Ja, das ist so. Da braucht man nichts zu sagen.
Ja.
War ja damals auch noch die Vereinspolitik, muss man ganz klar so sagen.
Das war die Hoffmann-Politik.
Gestandene Spieler zu holen, um den schnellen Erfolg zu holen.
Ja.
Das ist eine klare Sache. Wenn man noch weiter runterguckt, kam damals ein Erik-Maxim Choupo-Moting zum HSV. Fand ich auch ganz interessant. Oder er kam zurück von Nürnberg, ne?
Ja.
So war das. Er war verliehen, glaube ich.
Und oder vor allen Dingen ist er dann verkauft worden.
Ja. Und dann verkauft worden.
Nämlich auch so ein Platz, der von Van Nistelrooy belegt war. Der kam da einfach nicht dran vorbei. Und aber dann noch Markus Berg mit dazu.
Ja.
Da hast du als junger Spieler keine Chance. Deswegen finde ich immer noch die Transfers von Seroberto und Ruud van Nistelrooy völlig überbewertet.
Ob sie überbewertet sind, will ich gar nicht so sagen. Es entspricht halt dieser Vereinspolitik, ne? Also ich würde sie auch nicht als gut empfinden, aber wie gesagt, ich fand die Rolle, die Seroberto gespielt hat beim HSV über diese 2 Jahre, fand ich sehr gut und man hätte auch ihn als Leitfigur einsetzen können, wenn man nicht schon so viele Platzhirsche zu der Zeit gehabt hätte. Und das ist ja nicht nur für Nistelrooy, über Petritsch haben wir schon gesprochen, ein David Jarolim im Mittelfeld, da kam keiner dran vorbei an den ganzen Leuten, ne? die ja. halt ja, so weit vorne waren in der Hierarchie, dass da wirklich keiner mehr vorbeikam. Ne? Im Sturm war ja Guerrero noch da.
Ich meine, im Rückblick ist es die Saison, die alle immer nennen würden, wenn man fragt, wann ging es denn mit dem HSV eigentlich so abwärts? Dann kannst du wirklich Pinpoint Saison 9, 10 ja. nehmen. Ja. Weil da war dann noch die Geschichte mit dem verlorenen Halbfinale gegen Fulham, wodurch man das Finale im eigenen Stadion in der Europa League verpasst hat. Da ging es wirklich abwärts.
Da hätte man diese Schlappe, die da gegen dieses Veseranerdorf im Jahr vorher passiert ist, so richtig schön ausmerzen können, ja. indem man da diesen großen Wurf hätte leisten können. Und dann kam Fulham und naja. Und ich erinnere immer noch den Beginn dieser Saison, als auch ein Elia zum Beispiel perfekt eingeschlagen hat. Das war richtig geiler Fußball, der da gespielt worden ist. Ich bin auch noch der Meinung, dass man so nach 4, 5 Spieltagen dann auch Tabellenführer war, weil das wirklich alles toll lief, bevor dann irgendwo ja,
die
diese
ganze
Labbadia-Geschichte
die Hinrunde ist. Lief super und ja. dann kam Van Nistelrooy und Labbadia war irgendwie beleidigt, man weiß es nicht so genau.
Ja. Und auf jeden Fall verlor sich das alles, löste sich diese ganze ja, Euphorie in ganz schnell wieder auf. Ne? Also,
ja, weil dann war es nämlich tatsächlich so, dass du zu viele Platzhirsche hattest, die Mannschaft innerhalb komplett zerstritten war, mit dem Trainer zerstritten war und da auch nichts, ab da brach es auseinander, weil eben auch nicht auf Nachhaltigkeit gesetzt wurde.
Obwohl das der HSV auch in den Jahren zuvor das sage ich schon immer, das habe ich auch immer Günter Netzer als Manager vorgeworfen. Bis zu der Zeit haben sie es nie geschafft, irgendwo eigene Jugend hochzubringen. Das hat man Anfang der 70er mal geschafft, aber danach nie wieder. Und das dauert bis heute an, wo man es jetzt mehr und mehr versuchen muss, weil der Weg halt der einzig Begehbare ist oder der einzig Gehbare ist, aber die ganzen Jahre über hat man es nicht geschafft.
Und irgendwie sinnbildlich für das Scheitern von jungen Spielern beim HSV ist halt wirklich der Königstransfer eben der dieser Saison.
2009, 2010.
Ja, Markus Berg.
Jo.
Der arme Kerl.
Jo, ich weiß nicht, ob er ein armer Kerl ist.
Boah, also, ich denke mal, er hat gut verdient beim HSV, davon ist abgesehen. Und auch,
er war dieser Spieler, der gut verdient hat beim HSV, ne? Das gab ja nicht so viele davon.
Ja.
Ja, gut. Und was lernen wir daraus?
Dass man Bernd Hoffmann keine Transfers überlassen sollte.
Tja. Gut. Sagen wir so. Obwohl, man muss natürlich noch dazu sagen, also dieser Streit zwischen Hoffmann und Beiersdorfer war der eigentliche Auslöser dieser Talfahrt des HSV. Würde ich mal nach wie vor sagen.
Ja, schon, aber die Konsequenz war halt wirklich, dass Bernd Hoffmann dann die Transfers übernommen hat. Und das war der wirkliche Todesstoß.
30 Millionen, über 30 Millionen hat man ausgegeben in dem Jahr.
Ja.
Wahnsinn. Gut, Tanja, noch was zu Markus Berg? Hatte der nicht auch so eine tolle Freundin, so irgendwie so, so ein Model oder so? War das nicht auch so?
Ich habe keine Ahnung.
ja, also war, glaube ich, auch irgend sowas. Aber vollkommen egal.
Das passt, überlasse ich dann komplett.
Hätte hier. Also gut zu Kühnes Ambitionen in Hamburg getroffen. Das war zu früh dafür. Naja. Gut. Ich würde sagen, lass uns die Tür zumachen. Also wir haben jetzt
ja, genau.
irgendwo
wir jetzt
zwei
Markus Berg in Ruhe und
ja. in Göteborg kicken.
Eben, der arme Junge.
Der arme Junge. Och Gott. Das tut uns leid.
Genau.
Mal gucken, ob wir morgen jemanden finden, der uns leid tun kann.
Genau.
Vielleicht sind es auch wieder nur wir selbst. Naja, wir werden sehen.
Genau.
Dann bis morgen.
Wir hören uns.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.